willkommen beim Segelreporter Podcast, der ersten Ausgabe im Jahr 2023. Und Carsten, wie ist das neue Jahr denn eingeläutet bei dir?
Ja, ist ein bisschen länger Pause gewesen bei uns, ne? Wir waren alle mit Urlaub unterwegs. Ich habe auch bis letzte Woche Urlaub gemacht. Meine verrückten Kinder sind in Dänemark Wellenreiten gegangen in der Kälte. Also die Nummer habe ich ausgelassen. Aber wir haben so ein bisschen in der dänischen Hütte verbarrikadiert und die Weihnachtsplauze so ein bisschen versucht abzutrainieren. Stattdessen ist aber eigentlich eher ein bisschen größer
gewachsen,
noch geworden.
Ja, würde ich sagen.
Nee. Und bei dir hast du geguckt, ob dein Schiffchen noch lebt, oder?
Also ich hoffe es, ich weiß nicht. Aber ich habe auch schon so leichte Entzugsentscheidungen. Also Erscheinungen.
Genau.
Ich habe euch so einen Traum gehabt, da bin ich einfach nur in meinem Traum Boot gefahren. Aber nicht gesegelt, sondern ich habe irgendwie Hafenmanöver gemacht. Also vorwärts gefahren, rückwärts gefahren im Hafenbecken, habe angelegt und abgelegt. Das war sehr, sehr schön.
Also, ja, da würde ich mir schon Gedanken machen irgendwie. Ne?
Also ein bisschen schon. Also, ja. Aber das Schiff war sehr schön. Ich weiß nicht, was ein Schiff ist gewesen ist so richtig, aber es hat sich sehr schön angefühlt dann hinterher. Ja.
Vielleicht ist das ja irgendwie eine Vorahnung hast du. Dafür veränderst du dich, ja, und hast dann plötzlich, da hat sich das Schiff vergrößert, wenn
ja, kann natürlich auch sein. Ja. Also das waren wirklich fantastische Manövriereigenschaften,
ja,
muss ich sagen.
Na, ehrlich, geht noch was.
Ja, ich habe auch gemerkt, es wäre Zeit, jetzt doch mal was zu machen irgendwann.
Definitiv.
Ja. Okay, dann steigen wir mal unsere Themen ein, denn wir haben so ein kleines Potpourri an aktuellen Themen zusammengesammelt für euch.
Mhm.
Und zwar in wenigen Tagen beginnt in Alicante das Ocean Race. Das ist der Nachfolger des Volvo Ocean Races. Nur dieses mit so ein paar Neuerungen, die auch damit zu tun haben, dass der Hauptsponsor abgesprungen ist. Und eines der ersten Neuerungen damals war kurz nach dem Absprung, dass das Volvo, das Ocean Race, jetzt nicht nur auf der Einheitsklasse der VO 65er ausgetragen wird, sondern auch mit Imokas, also mit den Open 60s, die auch auf der Vendée Globe segeln. Und das hat so ein bisschen für Furore gesorgt in der Szene. Und wir haben auch oft gedacht, Carsten, das wird nie was. Also wir haben ein paar Mal schon gedacht, das Ocean Race wird nicht stattfinden, weil es war Totenstille von den Teams auch, die schon irgendwie Interesse gemeldet hatten. Und es kam nie so ein bisschen dieser Flow auf von Kampagnen, die mitsegeln wollen. Und das hat sich wirklich erst in den letzten Monaten, ja geradezu Wochen, kam wirklich Dynamik rein und es haben wirklich Teams ihre Meldung auch bestätigt gehabt. Davor war alles nur, ja, wir segeln eventuell mit, wahrscheinlich mit, aber es wurde nie final. Und jetzt können wir wirklich sagen, es findet statt, das Race, aber auch unter Einschränkungen.
Ja, es war ja wirklich so, muss wirklich vorsichtig sein die ganze Zeit, bevor sie dann, findet es wirklich statt oder nicht, hast du ja schon recht. Ne? Aber ja, aber im Endeffekt kann man ja nun auch sagen, 5 Boote sind am Start.
Bei den Imoca.
Bei den Imokas und die ja auch die ganze Runde irgendwie fahren. Und das ist natürlich schon eine Enttäuschung. Beim letzten Mal waren es 7 immerhin bei den One Designs und es hat ja sich auch verzögert und hin und her, aber du hast schon recht. Also im Endeffekt sind wir froh, dass es jetzt funktioniert und für uns ist es umso spannender, weil es diesmal zwei deutsche Boote, aber zwei deutsche Aspekte gibt. Also
sogar 3.
3 Aspekte, richtig. Ich war schon gerade wieder bei Boot. Ich habe überlegt, wie das Offshore-Team Germany, ob man das als deutsch bezeichnen kann. Aber es ist ja eigentlich ein französisches Boot trotzdem.
Deutsch-französisches Team,
ja.
Europa.
Ich denke, das Boot fährt unter französischer Flagge. Aber wir nennen es mal deutsche. Und natürlich ist da auch ein Riesen-Input dabei. Das Team hat ja unter Offshore-Team Germany auch das The Ocean Race Europe. Bestritten. Insofern, das kann man schon, ist jetzt nicht irgendwie so um die Ecke gedacht, aber immerhin haben wir deutsche Aspekte dabei.
Genau, also nochmal zur Rekapitulation. Mhm. Boris Herrmann segelt mit Malizia unter deutscher Flagge. Guyot Environment, wie spricht man das aus?
Du kannst es sogar sagen. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich das irgendeine Überschrift oder so, manchmal habe ich es einfach nur das Steineck-Team genannt, was natürlich nicht korrekt ist, aber immer den deutschen Aspekt, aber weil das eben ewig lang Guyot Environment Team Europe, ne? Ist, glaube ich, richtig.
Genau, Team Europe, genau. Französische Flagge, Skipper ist Benjamin Dutroux, aber das Ursprungsteam ist das Offshore-Team Germany, wo Robert Standig mitsegelt und Philipp Kasüßke aus deutscher Sicht. Und kurz vor Weihnachten gab es noch die Bekanntgabe, dass Sunny Boyke, unsere Olympiasilbermedaillengewinnerin und Siegerin des Jahres 2021, bei Kevin Escoffier angeheuert hat und auch dort zwei Etappen mitsegelt. Also im Prinzip ist das aus deutscher Sicht ein sehr, sehr spannendes Rennen dieses Mal. Und ja, wir müssen sehen, wie das jetzt anläuft. Mhm. Das Import-Rest hat stattgefunden vor ein paar Tagen. Da hat Malizia gewonnen in einem Flautenrennen, wie du es genannt hast. Mhm. Ja, in einem die Würfel sind gefallen, Rennen, würde ich sagen, oder so. Ja.
Naja, es wurde viel gewürfelt, sagen wir mal so. Ja. Ne? Also, das ist schon, ja, das fand ich auch. Wie gesagt, ich bin direkt, ich glaube, Samstag irgendwie aus dem kalten Dänemark zurückgekommen und dann habe ich mir das online angeguckt, was da auf dem Wasser direkt vor dem warmen Alicante passiert ist. Und statt Sturm war dann da natürlich Flaute, wie das Mittelmeer dann oft ist. Und ja, die Frage, also ist auf jeden Fall psychologisch ganz, ganz toll und auch für Boris nach der Route Ruhm, die ja noch nicht so toll verlaufen ist mit dem 24. Platz und nachher dann auch einigen Schäden, dann so ein Höhepunkt mal wieder zu erleben. Ne? Also, war ja schon, sag ich mal, zuletzt hat er die Karriere mit der Vendée Globe und den ganzen, was danach gefolgt ist, die ganzen Sponsorgeschichten, jeder kannte ihn und er hat da wirklich das Maximale draus gemacht, auch seine Stärken gezeigt in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Kommunikation. Das ging ja immer bergauf und toll. Und dann jetzt bei der Route Ruhm, musste er dann plötzlich damit leben, auch mal kritisiert zu werden, weil natürlich auch viele nicht so richtig viele Ahnung haben, wo es was jetzt nun, also gerade wenn die Mainstream-Medien da einsteigen, dann wird das sehr schnell am Ergebnis gemessen. Und natürlich war das nicht gut oder war auch schwierig, hat er ja auch selber gesagt. Aber er musste schon auch so ein bisschen aufpassen. Ja, es wurden plötzlich die Kommunikation von Bord wurde so ein bisschen anders wahrgenommen. Ne? Also das hatte mich auch so ein bisschen, oder habe ich mich ihn so versucht, ihn reinzufühlen, weil der Vonnegut Globe war ja im Grunde, er konnte, die Stärke in der Kommunikation war eigentlich auch, dass er einfach alles ganz ehrlich von sich gegeben hat, wie es ihm gerade ging. Ne? Weil es, sei es auf den Mast oder dann war er genervt und hat dann aber auch, wenn es scheiße lief, gesagt, ey, das war's jetzt so. Aber das war aber auch okay, weil alles mit Beende, war der erste Deutsche beim Team, hatte eigentlich überhaupt nichts zu verlieren. Ne?
Ja.
Und jetzt bei der Route Ruhm ist natürlich schon ein bisschen anders gewesen, weil ja, Leute, er hat ein neues Boot, eins der am höchsten gewetteten auch, weil es schon, die anderen haben ja teilweise Boote, die auch aus anderen Formen stammen, aber eins ist halt wirklich neu konstruiert worden und die anderen Kollegen, die auch mit neuen Booten gefahren sind, die fuhren halt vorne rum und er halt hinterher. Da musste er dann schon, also ich fand, eine Zeit lang hat er dann, ist ganz tolles Wetter und ist die Sonne scheint, also wo man denken würde, ey, der ist doch da in einem Rennen, man müsste vielleicht auch mal, vielleicht auch klar machen, dass ihn das durchaus nervt, da hat er dann nachher auch gesagt, aber ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu kommunizieren gewesen, weil er ja einfach, ja, sehr durchaus schnell unterwegs war zwischenzeitlich, aber dann doch vorsichtig gesegelt ist und dann auch irgendwie sehr vorsichtig in eine Flaute gefahren ist, die ihn dann, ja, einfach, das war halt da irgendwann nichts mehr draus zu machen. Das hat man auch einfach überhaupt nichts mehr ausgesagt, auch über die Leistungsfähigkeit des Schiffes. Insofern, ich hab das eigentlich nicht so dramatisch gesehen, wie einige Kollegen, die dann gesagt haben, ist schrecklich und ist das jetzt Boris Herrmann säuft ab und alles Fehlkonstruktion. Ich hab das so, man konnte so teilweise in einigen Sequenzen sehen, man musste ja quasi solche Rennen, wenn man die beobachtet, immer in so Abschnitte einteilen. Wenn man zum Beispiel, was ja am Anfang da sehr untypisch auch, Vollgas gegen die Welle segeln, dann ist das ein anderer Kurs, auf dem Schiff performen muss, als jetzt Raumschutz von hinten mit, 30 Knoten. Und da waren, und da habe ich einige, also gerade beim Gegenankreuzen und so weiter, teilweise durchaus flott unterwegs. Aber ich glaube, das kommt ihm dann auch teilweise so ein bisschen, da seine Vorsichtigkeit, die manchmal ja, auch als Stärke zählen kann, auch gerade bei so einer Vendée Globe Regatta, die ist dann vielleicht bei so einem Sprintrennen manchmal vielleicht ein bisschen weniger hilfreich, und zumindest, wenn man das so sieht, wie die, da sind ja immerhin 4 Neubauten unter den ersten 6 gelandet und da sind ja einige, die haben Hebel auf den Tisch gelegt und scheißegal und auch durch den Sturm und sind dann auch vorne mitgesegelt. Ja, ich glaube bei dem Paul Meilert oder so, im Nachhinein hat man auch gehört, ist dann irgendwann zurückgefallen, ja, da kam dann auch plötzlich irgendwie Wasser rein oder so, ne, weil es die Kiste dann auseinander zu fallen drohte und strukturelle Schäden und ja, wie auch immer. Das sollte eigentlich nur heißen, Ute Ruhm war wirklich psychologisch auch für ihn ein bisschen schwierig und Neuland, weil er danach eben mit Kritik konfrontiert wurde. Andersrum, war jetzt natürlich dann dieser Auftakt bei der in Alicante, dieses Import-Race, was ja nur eigentlich so ein Stunden, oder ich weiß gar nicht, ein bisschen länger als eine Stunde, glaube ich, sind sie gefahren mit Bahnverkürzung nachher um so einen komischen Viereckkurs, den ich ja eigentlich auch nicht so richtig verstanden habe, weil normalerweise werden so Rennen sind ja eigentlich spannend, wenn man irgendwie kreuzt oder zumindest genau vor dem Wind fährt, da fuhren sie eigentlich hintereinander her, zumindest bei einem so ein Rechteckskurs war das. Ich glaube, das haben sie gemacht, um den Zuschauern diese Boote mal auf Holz zu zeigen, ne? Dass du quasi so einen halben angespitzten Kurs hast und dann eben auch die Boote an sich performen mussten. Das passierte kaum, weil eben einfach nicht genug Wind war. Und nachher war aber durchaus das Rennen sehr spannend, weil der Wind sehr extrem drehte.
Und Linksdreh hat ihm quasi den Sieg gebracht. Dann hat er, glaube ich, vom Platz dann quasi dann sein Ziel gefahren.
Genau. Also vorher muss man sagen, er war ja durchaus da, glaube ich, auf dem, in der ersten Tonne. Also der Start ist nicht so gut, hat nicht so gut funktioniert. Da hat er sich einmal ausluven lassen. Da ist aber auch hier der Franzose Nicolas Lunvin ist gesteuert. Also das ist ja so ein bisschen, so einer kam von Lee, der Meilhardt hat ihn quasi angeluft und dann musste als Luftboot halt ausweichen. Das war ja auch okay.
Also aber im Prinzip war ja Platz da. Also ich habe das angeguckt. Ja. War es jetzt ein Fehler, weil die Boote nicht kannten so richtig in dem Matchrace oder in diesem Fleet-Race-Modus so richtig? Oder woran lag das?
Ich glaube auch, das ist ja wirklich so ein typisches Ding, wo die Jungs, die jetzt da, und die Jungs und Mädels, muss man ja inzwischen sagen, die da auf diesen Booten segeln, sind normalerweise jetzt da nicht die Kleinkurs-Spezialisten. Ne? Und wenn ich jetzt sage mal, okay, ich vergleiche es natürlich schon immer mal mit Bundesliga, das sind ja auch 5 Boote da und da hast du halt krasse Zweikämpfe und Dreikämpfe und Vierkämpfe, also mit 6 Booten, die müsstest du da im Grunde auch sehen auf der Linie. Die waren aber, selbst der Beste, der gerade eben Meilert, der war eine oder zwei Längen von der Linie entfernt beim Startschuss und die, selbst Robert Stanjek in Lee, der das eigentlich richtig gut können sollte, der war 5 Linien weg. Also das ist natürlich, hat eher damit zu tun, was du gerade sagst, dass die Boote eigentlich gar nicht so gut kennen. Ne? Und
ja, kurz, Stanjek ist der Starbootsegler von Haus aus.
Weltmeister, also Olympiateilnehmer, ja.
Er sollte es eigentlich wissen. Genau. Boris hat auch noch ein bisschen Erfahrung im Fleet Race mit kleineren Booten. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, die Boote wahrscheinlich immer nicht so gut kennt und nicht einschätzen kann.
Ja, und das ist dann schon, wenn so ein Schiff, sag ich mal, du hast einen in Lee sitzen und das hat der Meilert eigentlich ganz gut gemacht. Wobei ich glaube sogar, da hat ja Damien Seguin gesteuert. Das ist ja der Paralympics-Sieger. Also der hat ja mit Handicap und ist ja sensationell bei der Vendée Globe gesegelt. Dem fehlt, glaube ich, die rechte Hand oder der rechte Unterarm. Und das hat aber da natürlich gar nichts mit zu tun, weil er steuert das Schiff so, hat aber durchaus, ich meine, wie gesagt, also segelt sonst 2.4 und auch andere kleine Boote bei den Paralympics und ist da auf höchstem Niveau gesegelt. Also der hat tatsächlich ein wunderschönes Luftmanöver gemacht mit gegenüber Malizia. Nur, also die Gefahr bestand irgendwann natürlich, wenn der oben mal anluft und quasi die Lücke am Startschiff dicht macht. Ne? Also das war schon eine gewisse Gefahr, dann hätte er durchgezogen, aber das war gar nicht das Ziel, weil weiter unten, nämlich die von 11th Hour, die hatten schon Gas gegeben mit Speed und es war ja eben auch nicht ein Amwind-Start, sondern eben so ein Raumschutz da, das heißt Start, das heißt, die mussten dann auch da konnte
abfallen irgendwann.
Genau, hätte Meilert noch so oben, wenn er zugemacht hätte, ja klar, dann wäre Malizia am Startschiff vorbeigetrieben. Aber es war gar nicht das Ziel, weil er musste eher die unteren verteidigen. Mhm. Und dann wäre er abgefallen und hätte Gas gegeben. Hat er ja dann auch gemacht, dadurch öffnet. Und dann musst du natürlich als Luftboot, als Luftsteuermann früher antizipieren, dass der Vordere abfällt,
ja,
und dass die Lücke aufgeht. Und das war einfach zu spät. Hat eigentlich, das geht dann um so ein paar Sekunden, wo man vielleicht ein bisschen zu lange ausweicht, im Wind steht, die Segel flattern lässt und abbremst. Und dann hat es ja ewig gedauert, bis er dann wieder in Fahrt war, sodass eigentlich Meilert hatte eigentlich den besten Start, wäre auch Erster gewesen an der Lufttonne. Wenn nicht die Amerikaner mit 11th Hour, die hatten ja einfach als einzige eine kleinere Fock gesetzt. Und das fand ich auch total spannend. Also da war ja wirklich, die hat nicht den Code Zero, sondern die J2 drauf. Und es war gerade genug Wind, dass sie sich trotzdem auf die Folster gehoben haben und dann einfach deutlich schneller waren. Also das fand ich, habe ich so genau noch nie gesehen. Man denkt ja, wieso größere Segel, da bist du doch eigentlich schneller und so. Aber irgendwann, wenn du dann mal auf den Foils bist, das ist ja bei den America's Cuppern ja auch immer so, wenn dir dann die große Fox sitzt, und die haben ja früher auch gesagt, ey, die waren ja dafür konzipiert, also diese America's Cup Foiler mit einem Gennaker zu segeln, ne?
Genau. Das haben sie nachher. Letzte Generation, ja.
Genau. Und das hat ja keiner gemacht, auch bei der letzten, beim America's Cup, weil das einfach, das hat sich rausgestellt, die haben den Bugspriet nachher abgebaut, weil dieser Gennaker, wenn er denn dann das Boot auf den Foils hat, der bremst dann einfach durch den Windwiderstand. Also macht ihm, also ist ja eigentlich so ein bisschen irrwitzig. Und das konnte man jetzt dabei, fand ich, sehr gut sehen. Also die haben die auch den Trainingsvorsprung hat sich da gezeigt von Team von Charlie Enright, der gar nicht wegen Corona gar nicht an Bord war. Aber das Team hat so viel Wissen, dass sie genau den Wind sehen und sagen, okay, das ist jetzt hier J2-Wind, die anderen wussten es nicht. Also das fand ich, das hat schon vielleicht die größte Aussage von diesem ganzen Rennen, dass die so weit vor sind, eigentlich bei dieser Segelauswahl. Und dann sind die einfach hatten genug Platz, sind in Lee durchgefahren und waren auch deshalb erst an der Tonne.
Ja.
Und sind dann über dem Rest des Feldes vorbeigefahren halt. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. Hm.
Lass uns nochmal jetzt ganz kurz vom Import-Race zurückspringen zur Route rum. Mhm. Denn Boris hat ja nicht nur in der Flaute Plätze verloren, sondern auch später, weil er einen Schaden am Schiff hatte. Das war, glaube ich, die Foilaufhängung, also Bolzen der Foilaufhängung. Mhm. War wohl defekt, deswegen konnte er quasi Foils nicht mehr einsetzen. Mhm. Er ist nach Guadeloupe gesegelt, hat noch irgendwie der 22. Platz?
24.
Ja. Genau, noch mit nach Hause genommen. Mhm. War jetzt nicht sein Ziel, war nicht so gut, aber hat trotzdem die Quali geschafft für die Rondé. Mhm. Dann hat sein Team das Schiff zurückgesegelt, also Will Harris und Rosalind Kuiper, nach Alicante. Da hat er das Schiff dann nochmal gecheckt, angefangen Refi zu machen, Schäden zu beheben und haben so einen Standardcheck gemacht bei den Foils, ein Ultraschall. Da haben sie gemerkt, dass die Foils hinüber sind. So. Mhm. Das war, glaube ich, keine 2 Wochen vor dem Start des Import Races.
Ja. Krass, ne?
Ja. Genau, dann sitzt du dann da, hast eigentlich ein niegelnagelneues Schiff, Foils für, was kosten die? 1 Million, das Feuerpaar?
Ja, ich habe jetzt so 600 600 im Kopf, aber ja, das war auch die letzte Generation, vielleicht sind die jetzt, aber so auf jeden Fall kein Pappenstiel, ne?
Nee, so, und ja, du hast die ja nicht auf Lager liegen, ne? Weil Dinger kosten so viel, das macht auch keinen Sinn, die dann irgendwie in der Werkstatt zu haben oder im Lager zu haben, weil eigentlich brauchst du sie ja nicht. Aber jetzt brauchen sie ein Feuerpaar. Und dann kam irgendwann auch dann, wann war das jetzt, noch vor Weihnachten oder ich glaube zwischen den Jahren kam man die Meldung, ja, sie haben einen Schaden festgestellt und mussten die Foils tauschen, aber sie haben jetzt ein paar gefunden und können segeln. Das war damals schon ein bisschen komisch, weil wir dachten, oh Gott, wo haben wir jetzt diese Foils hier?
Stimmt,
haben
die, haben wo die liegen auf, die rum?
Ja, wo liegen die denn rum? Ja, sind die alle in Gebrauch eigentlich? Und ich meine, Boris ist zwar gut finanziert jetzt mit seinem Team, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, konnte mir damals auch nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie dann Foils auf Vorrat gebaut hat. Vor allem die gleichen Foils normal, das macht eigentlich keinen Sinn. So, und dann haben alle überlegt, jetzt beim Import-Race, wo habt ihr die Foils her? Alle haben ein bisschen drauf geguckt, die Form war auch so leicht anders. Also man hat schon gesehen, es waren jetzt nicht die Foils, die für Malizia konstruiert worden sind. So, und heute, oder gestern Abend, kam eine Pressemitteilung, Carsten. Wir wissen jetzt, wo sie herkommen, die Foils. Wo kommen sie denn her?
Ja, genau. Ja, ich fand auch, das war fast so ein bisschen beiläufig, ne? Wo ja. Das stand dann auch in der Meldung. Und zwar war das vom Ocean Race selber, wurde das kommuniziert. Ja, dass die Foils von Sam Davies kommen. Samantha Davies, die Britin, die ja die Vonnie Globe nicht geschafft hatte. Aber also, wir haben, was habe ich noch geguckt, irgendwie Sieger der Herzen war, weil die hat ja, also genau. war sie die beste Frau, auch die schnellste Frau, die hatte ja im Grunde ein Boot sehr aufgepimpt, eigentlich analog zu Boris Herrmanns Boot, die hatte, glaube ich, sogar die gleichen Foils damals schon, oder auf jeden Fall war sie die erste mit richtig langen Flügeln und war auch teilweise sehr schnell unterwegs damit, aber die hatte dann einen Kielschaden und ich glaube, ist in Kapstadt auch angetrieben, oder? Ja, wie auch immer, also die ist schon eine der großen Figuren in der Szene da, gerade durch ihre Leistung als Frau, weil sie da wirklich jetzt seit Jahren schon auf Augenhöhe mit den Männern segelt. Die, und die war ja nun bei dem Import Race auch vom The Ocean Race als Co-Kommentatorin engagiert, also war, ist also nicht selber gesegelt, aber es wunderte dann doch, dass sie jetzt ihre Foils hergeben soll. Das stand da drin, ja, ist eine Leihgabe. Wir danken ihr ganz, ganz herzlich. Und da muss man jetzt doch mal ein bisschen gucken, weil ich meine, wie du schon sagst, diese Foils kann man jetzt normalerweise nicht einfach vom einen auf das andere Boot bauen. Und wir haben auch schon öfter darüber diskutiert, weiß noch von Charlie Darling, der hat sich ja ganz lange Foils gebaut an seinem alten Boot, durfte aber auch nur dafür, weil das eben noch so eine Grandfather Rule war und mit seinem neuen Boot, das er jetzt Anfang dieses Jahres auch vom Stapel laufen soll, darf er diese Foils gar nicht haben. Aber es ist schon ein sehr spezielles Ding, wie du auch sagst, diese Tragflächen. Und
die werden ja wirklich auch für das Boot konstruiert. Also das Boot ist für die Foils konstruiert, hast du sogar gesagt. Also im Prinzip auch die Aufhängung muss genau passen. Es muss da wirklich alles genau passen und auch der Einsatzbereich muss ja auch genau passen. Und deswegen ist es schon verwunderlich, dass die Foils das einfach so da reingepasst haben.
Ja, das muss man sagen, also es hat sich ja schon, also die erste Generation war ja 16, 17, wo erstmalig Foils dran an das Boot gebaut wurden und dann haben wir uns noch gewundert, wenn ich noch erinnerst, wie von Alex Thompson da der lag ja nun klar in Führung und dann ist ihm ein Ding abgebrochen halt und dann dachte, oh Gott, jetzt kippt das irgendwie um. Nee, diese Art der Boote, die waren noch breiter konstruiert und die waren auch, die hatten noch eine gewisse Rumpf- und Formstabilität und deshalb hat er zwar nicht mehr ganz so schnell, aber wir erinnern uns an diesen sensationellen Zweikampf dann mit dem Franzosen auf Bon Populaire und den er dann doch noch knapp verloren hat. Aber da waren diese Boote, die konnten eben auch ohne Foil-Unterstützung noch einigermaßen gut segeln. Und jetzt hat man inzwischen sowohl gerade Charal, ist ja das neue, der Neubau, extrem schmal. Also da würde man sagen, ohne die Stützräder fallen die Kiste fallen die um. Aber das soll eigentlich nur heißen, dass die neue Generation viel mehr noch auf diese Foils sich beim Bootsbau spezialisiert hat. Und wenn man dann überlegt, also Samantha Davies hat ja auch einen Neubau. Allerdings ist der Neubau eben eigentlich auch eine alte Konstruktion und zwar stammt die Form ja von Sam Manoir und von dem haben wir immer ganz lange ja Plattbug und einige Leser, ich glaube, haben wir bestimmt auch mal gesagt, wie hässlich ist dieses Schiff eigentlich mit diesem Plattenbug und inzwischen hat man sich schon langsam dran gewöhnt. Aber das ist ja sensationell gut designt worden. Also die ganze neue Generation der Boote lehnt sich da an. Auch Boris hat immer gesagt, wenn er sich ein Boot bei der vergangenen Vendée gewünscht hätte, dann wäre es dieses Boot L'Occitane von Armel Tripon damals gewesen, der leider ja bei der Vendée Globe am Anfang einen großen Schaden hatte, aber eher an seinem Fallenschloss und Segel und dann irgendwie dann doch nur hinterher mit segeln konnte und nicht richtig vorne angreifen, aber das Potenzial dieses Bootes war da schon da. Ja. Und das Boot von Sam Davies ist eben einfach in diese Form reingebaut. Das Boot hat ja auch Louis Burton, der Vendée Dritte, gekauft und der war ja auch bei der Route Rum mit dabei und hat da vorne unter den ersten drei gesegelt, bevor ihm der Mast runtergekommen ist. Also das Boot, dieses mit dem voluminösen Bug und auch Rumpf funktioniert. Und Sam Davis hat das in die gleiche Form ihr, wie heißt das, Initiativ, ach, das kann ich nicht aussprechen, was für ihre...
Überspringen wir
ja. Ja, ja, genau. Ihre, mit ihrer Herzenstiftung, wo sie auch für herzkranke Kinder sammelt. Also die hat ja schon potente Sponsoren. Ja. Aber eben auch nicht das Budget, wie jetzt ein Boris zum Beispiel hat. Die hat dann hat in diese Form reinbauen lassen. Und wenn man das dann so sieht, also diese Flügel, das habe ich jetzt auch auf den Bildern nochmal verglichen, dann sind die doch deutlich anders von der Form allein schon, im Vergleich zu dem von Boris Herrmann. Und da, ja, da wundert man sich, dass sie passen.
Also ist dies vom Team Alicia, sie mussten nur ein paar kleine Anpassungen vornehmen, damit sie passen. Also, ich weiß nicht, wussten die vorher schon, dass es eventuell das einzige Schiff ist, wo die passen?
Ja, stimmt. Wobei ich glaube tatsächlich, dass ich habe ja auch geguckt, wenn ich dann die Fotos betrachtet habe, also es gibt ja einige von den Neubauten, da kommen die Foils aus einem ganz anderen, funktionierenden anderen Prinzip, ne?
Ja.
Die kommen irgendwie anders aus, teilweise weiter oben aus dem Rumpf raus oder weiter unten oder in der Mitte irgendwo. Aber bei den beiden Booten finde ich, fand ich relativ auf ähnlich.
Gleicher Höhe, ja, aber auch, es gibt auch verschiedene Winkel, habe ich auch gesehen. Ja, ja. Ne? Ja, relativ spitz, ja, nicht so spitz, flacher. Also das ist schon also erstaunlich, dass das so gut passt. Also wollen wir mal sehen, ob es jetzt wirklich, also Boris sagt ja sogar, es könnte sogar ein Vorteil sein, Glück im Unglück. Könnte natürlich nur irgendwie psychische Spielchen sein, um zu sagen, Leute, wir sind immer noch gut, aber eigentlich, na gut, wir werden sehen, wie das Boot jetzt performt in den neuen Foils, aber es ist schon...
Ja, ich finde das schon, also es geht ja auch nicht nur, das muss man ja auch sagen, geht ja nicht nur darum, ob die da jetzt so da reinpassen, also dass sie da nicht rausbrechen oder so, ne? Das ist ja der eine Fall, ist sicherlich auch wichtig, aber jetzt ist ja...
funktionieren.
Genau, und jetzt ist die Frage, wie schnell sind die denn eigentlich? Ja. Ne? Und da muss, genau, das war ja die letzte Aussage von Boris auch, dass sie überrascht sind, wie gut das funktioniert. Und man muss sagen, das Import Race hat ja schon gezeigt, dass sie nicht funktionieren, ne? Obwohl da relativ wenig Wind war. Aber so ein Ding kann, wenn jetzt, sag ich mal, der Winkel nicht richtig stimmt, dann kann, und das, sag ich mal, im Extremfall, das vorher irgendwie so ein bisschen nach vorne abkippt, dann bremst das nur im Wasser oder so. Stattdessen haben die ja diese, wo die ja, was ich auch schon sagte, diese eine Chance da mit dem Linksdreher auch gut nutzen können, weil sie eben schon eine gute Höhe am Wind gezeigt haben, also auch durchaus auch Performance in dem Bereich.
Ja.
Von daher und hat er auch jetzt das, glaube ich, gestern nochmal getestet und da waren auch die ersten Aussagen bei den Windbedingungen, die sie da hatten, haben sie höhere Werte oder bessere Werte ersegelt als vorher. Kann ich mir sogar vorstellen. Ich frage mich nur, was heißt denn das eigentlich für die Konstrukteure von VPLP, die ja genau diese Foils, erstmal, warum sind die kaputt gegangen? Und dann, wenn die jetzt, sag ich mal, besser funktionieren sollten, was ich noch nicht glaube, dann ist es natürlich auch ein Armutszeugnis. Ne? Also ich mache mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, weil ich gelesen habe, wir sprachen eben über Louis Burton, der ja auch gut herumgesiedelt ist und am Anfang ganz weit vorne war, ist dann irgendwann mal abgedreht und hat einen anderen Winkel zum Wind gesegelt als die ersten anderen Neubauten. Und ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass er sagte, ja, er wäre richtig schnell gewesen mit dem Besten und war natürlich total ärgerlich, dass sein Mast gebrochen ist. Aber er muss schon auch sagen, dass auf dem Vorwindkurs sein Boot überhaupt nicht funktioniert hätte. Und der Rest von der Route rum ist ja nachher auch Vorwind entschieden worden. Also das muss man jetzt also noch zeigen. Und er hat ja, wie gesagt, die gleiche Form, also diese runden Flügel wie Sam Davis. Wenn es jetzt zu einem langen Downwind-Match irgendwie kommen könnte, müsste man mal gucken. Kann es natürlich sein, dass das vielleicht eine Schwäche der Foils ist. Kann natürlich aber auch andere Gründe haben, weil es gibt ja immer viele. Aber muss man abwarten, wenn es jetzt so wäre, dass das Ding tatsächlich schneller ist, dann kann sich, ja, weiß ich nicht, dann gibt es wohl noch erstens wird sowieso Diskussionen mit VPLP geben, ja. Was denn jetzt überhaupt dazu geführt hat. Und wenn sie dann noch Defaults jetzt quasi schneller sind, naja, es kann, ist, und dann muss man sich auch fragen, ja, was ist denn dann mit dem Rest? Stimmen denn die ganzen anderen Berechnungen auch nicht? Naja, wir haben viel zu beobachten. Ich freue mich auf das Ocean Race, gerade natürlich doch ja dann auf die dritte, ist das eine Ocean-Etappe, da wird sich viel zeigen. Ob das Schiff, und genau daran muss sich ja auch VPLP messen lassen. Es kommt eigentlich nur darauf an, was machen sie auf bei dieser Etappe, wie funktioniert das Schiff da, weil genau dafür ist es eigentlich konstruiert worden. Mhm.
Ja. Meinst du denn, die haben so eine WhatsApp-Gruppe, die Imoca-Segler, wo sie irgendwie so reinschreiben, ich brauche mal kurz ein paar neue Foils, habe ich ja welche über, und dann, wie ist das denn gelaufen? Also hat Sammy gesagt, du, Boris, hier, kannst du meine haben, ich brauche dich jetzt erstmal ein Jahr lang nicht, oder wie? Ja, du musst ja auch sagen, dass Sam Davis ja jetzt auch beim Ocean Race mitsegelt. Ja. Die hat er jetzt bei Paul Maillard angeheuert und segelt mit ihm, aber ich glaube nur zwei Etappen.
Was habe ich bei Escoffier, oder?
Bei Escoffier ist Sunny, ja.
Ach ja, genau. Siehst du, kriege ich auch mal, weil die haben beide sehr spät ihre Calls gemacht, ne? Ja. Genau, und das ist tatsächlich die Neuerung, dass Sam ist ja mit ihm auch Transat-Jacques-Vabre gesegelt, glaube ich, die kennen sich schon sehr lange, und Paul Maillard hatte ja ganz lange sein Schiff nicht, weil er hatte ja diese SMA, den letzten Nicht-Foiler, der eigentlich der schnellste war, den hat er dann irgendwann als der Vertrag dann auslief mit SMA irgendwie abgeben müssen, und dann ist er immer bei anderen mitgesegelt, unter anderem eben bei Sam Davis, und jetzt ist es quasi andersrum, das ist ja wirklich ganz, ganz schön. Aber die war vorher im Grunde nicht eingeplant, und ich glaube tatsächlich, also weil das ist ja für sie eigentlich der Supergeil, du hast ein neues Boot, und jetzt geht's ja schon, im Grunde geht's ja für alle auf die Vendée Globe zu, und dann zählt die Zeit, wie lange du dieses Boot optimieren kannst halt. Ne? Ja. Und jetzt ist es ein halbes Jahr, hat sie eigentlich keine Foils, weil die Bobbys durch die Gegend segelt. Und dann, das muss sie ja eigentlich extremst zurückwerfen in der eigenen Vorbereitung. Deshalb kann ich eigentlich nur denken, dass es mal eben so ausgeliehen, sondern da muss schon eine Menge Schmerzensgeld geflossen sein. Und dann kann es ja für sie wieder sinnvoll sein. Vielleicht ist durch das zusätzliche Budget, was sie jetzt quasi durch diesen Leihvorgang bekommen, kann sie sich, weiß ich nicht, eine neue Fock kaufen oder irgendwas, einen neuen Refit machen. Also es hat ja dann auch einen Performance-Vorteil für sie haben. Und außerdem, wenn sie jetzt eben dann nicht zu Hause sitzen muss und Däumchen dreht, sondern eben selber beim The Ocean Race mitfährt, wo man ja auch noch, das war doch auch so, ne? Du sammelst doch quasi Qualifikationsmeilen selber für die Vendée Globe auch, zu einem gewissen Anteil. Das ist für sie ja auch immer wichtig, ne? Also wer darf nachher überhaupt starten? Weil da müssen alle ja auch Qualifikationsmeilen. Also das wird so natürlich nicht offen kommuniziert, aber das muss so sein. Also sie segelt ja jetzt quasi bei dem The Ocean Race gegen ihre eigenen Foils.
Ja, stimmt.
Und vielleicht, weiß man ja nicht, wenn sie nachher sieht, okay, die brechen alle ab oder funktionieren, ich kann sie noch rechtzeitig andere bauen.
Ja, wäre doof, wenn auch die von Boris zu kaputt gehen würden.
Ja, also ja, Foils. Das meine ich eben. Und dann sieht sie eben, das ist vorbei, und dann vielleicht kann sie dann beim VPLP selber eigene bestellen.
Also bekommt die alten von Boris dann. Hier, wir haben ein bisschen Tape-Druck gemacht, jetzt kannst du die nehmen.
Genau. Also die Erfahrungen, die werden ja auch ihrem Projekt helfen. Aber es ist schon wirklich, finde ich sehr spannend, wie da gerade hin und her getauscht wird, wer mit wem. Und man bin mal gespannt, ob nachher dann auch wirklich alle, auf welchem Niveau alle sehen. Also ich fand zum Beispiel jetzt nochmal beim Import Race richtig erschreckend, hier Escoffier lag ja eigentlich in Führung, ne, nach dieser Runde, weil er hatte diesen ersten Vorwindkurs da ziemlich gut erwischt und war auch mega schnell, und dann fährt er auf diesem einen komischen Kreuz, wo Boris eben den Linksdreher da gehabt hat, lässt der Eisenhardt die kleinere Fock erstmal setzen, das ist ja okay, das kann ja ein Fehler sein, aber er rollt auch nicht das große Ding aus, mit dem alle anderen gefahren sind, und lässt sich von allen einfach in Luft, also ohne Gegenwehr quasi drüber fahren. Ich weiß gar nicht, was sowas aussagt, ob das heißt, er wollte, der ist ja nicht mehr ins Zeitlimit gekommen, als Führender unten an der Tonne. Ob das aussagt, dass er dann noch gar nicht weiß, dass die Rollanlage kaputt war oder dass er das sagte, mir doch egal, oder also das hat so ein paar Flashlights auf so ein paar Punkte geworfen in diesem Rennen, die überhaupt noch nicht so richtig klar sind, die aber, glaube ich, auch damit zusammenhängen, weil alle Teams komplett zusammengewürfelt sind und sich jetzt erstmal finden müssen. Und nur, 11th Hour ist ja eigentlich, hat sich da von Anfang an drauf vorbereitet. Ja. Aber auch da war jetzt mit Corona hier der Skipper nicht an Bord. Trotzdem haben die natürlich alle Daten, sind vielleicht nicht das schnellste Boot, weil es ja auch schon, sag ich mal, ein Jahr älter ist als die meisten, aber ist natürlich gut getestet. Bin gespannt.
Ja. Ausgereift. Mhm. Genau. Genau, also die erste Etappe, die erste offizielle Etappe, geht dann am 15. Januar los und führt von Alicante zu den Kapverden. Mhm. So, und jetzt kommt es nämlich, hier kommt der Burner. Auf den Kapverden trennt sich die Flotte. Und das war so ein Ding, was jetzt auch irgendwie im Anfang Dezember reinklatschte bei uns oder Ende November. Mhm. Wo wir auch so ein bisschen sprachlos waren, weil dann wurde einfach so in der Pressemitteilung verlautet, die Volvo, die Einheitsklasse, die One Designs, die alten Volvo Ocean Race 65, segeln nicht um die Welt, sondern die segeln nur den Sprint Cup mit. Ein neues Format, ganz toll, super toll, ganz geil. Und wie also, hä?
Ja, das Wörtchen nur fehlte, ne, was du gerade sagst, sondern das wurde so als Erfolg. Ey, es gibt den neuen Sprint Cup.
Ja, und dachte halt auch, okay, es ist, fließen jetzt nur diese drei Etappen in die Wertung rein, die segeln trotzdem um die Welt, was aber keinen Sinn machen würde. Das wird auch in dieser Mitteilung überhaupt gar nicht aufgedröselt. Also es war halt total schwammig formuliert und so PR-Sprech, alles toll, alles super. Ja. Man musste erst tiefer mal reinsteigen, um zu checken, was das eigentlich bedeutet. Eigentlich war es eine Beschneidung. Also im Prinzip segelt die alte Ron-Design-Klasse, die wirklich fürs Ocean Race gebaut worden ist, explizit, nicht mehr um die Welt, sondern die segeln wirklich einfach nur das Ocean Race Europe mit, mehr oder weniger. Also die segeln dann quasi bis zum Kapverden mit. Dann haben die eine Auszeit, stoßen dann erst wieder im nächsten Sommer zur Flotte, wenn sich alle in Aarhus versammeln. Und dann segeln sie von Aarhus den Kiel Flyby mit und mit der restlichen Flotte bis nach Den Haag und von Den Haag nach Genua. Also diese drei Etappen segeln die Volvo Ocean Racer mit, die alten, die 65 Run Designs, während die Imokas dann auch die super harten Etappen rund um Kap Horn segeln. Aber es war halt so, also ich habe damals schon gedacht, okay, jetzt ist das Ding ganz, ganz tot, jetzt ist es ganz vorbei. Also wenn sie das jetzt so beschneiden, aber es war halt für viele Teams wohl auch so ein Auslöser, doch noch zu melden. Weil dann kam ja jetzt kurz vor Schluss auch die Meldung, dass die Österreicher doch dabei sind. Und die hatten mich auch schon abgeschrieben. Ich hatte auch schon, wir haben auch die Teams vorgestellt, so ein bisschen vor Weihnachten und so. Und dann verschwanden die Österreicher auf einmal von der Ocean Race Webseite. Und die Webseite war nicht mehr zu erreichen vom österreichischen Segelteam. Da waren ganz alte Meldungen drauf und dann war sie auch ganz weg. Und da habe ich gedacht, okay, Österreicher segeln nicht mit. Da habe ich auch schon geschrieben bei Segelreporter, sind draußen. Und dann kam halt dann, boah, das war, ich glaube, zwischen auch irgendwie kurz vor Silvester, so am 30. Irgendwie so kam mal einfach so ein Kracher rein, ja, wir segeln jetzt doch mit, und zwar mit einem neuen Sponsor der Stadt Genua, was ja auch Etappenort ist oder Zielort des Ocean Races, und jetzt haben sie doch noch die Kampagne retten können.
Ja, ich fand das ja, genau, diese Entwicklung total spannend. Genau, wir hatten es da irgendwie geguckt und ich habe tatsächlich da immer mal drauf geschielt, weil natürlich sind uns dieses Projekt fand ich total spannend, deutschsprachig, junge Leute, und das wurde ja auch echt gehypt. Und ich bin ja im März sogar auf diesem Boot gesegelt. Wir hatten doch die St. Martin Regatta gesegelt, und dann bin ich ja mit meinem alten Matchrace-Kumpel Cemek Danatski, der hatte dann das Boot geschartert, hatte tatsächlich aber den holländischen Skipper des österreichischen Teams mit dabei, also die hatten das im Grunde verschartert an die Polen und sind dann waren noch zwei andere dabei, ich glaube die Litauer auch, und na, haben das Ding da im Grunde gesegelt, und dann hieß es, ja, wir versuchen das, und dann war aber, wie du schon sagst, ja, wurde es dann sehr leise um das Team, sind wohl viel gesegelt, mussten das ja auch immer mal über den Atlantik fahren, aber ich habe dann auch, na, irgendwann hieß es ja, hey, melden jetzt oder nicht, und als ich dann dachte auch, sind jetzt im Endeffekt, hat es dann nicht geklappt, aber auf der Facebook-Seite konnte man tatsächlich immer segeln sehen, so ein Refit-Projekt, ne? Also das, mhm. dass sie im Grunde das sag ich mal, Bilder aus der Werft und dann wo war das alles irgendwie ganz schwarz und abgedarkt, ja, wir schaffen das und so, ne? Aber eigentlich keine richtige Meldung. Und ich habe dann tatsächlich kurz vorher, wo ich dachte, das stimmt doch alles nicht, hier Anna Luschan angeschrieben und Anna ist eigentlich ganz, ganz witzig, die kenne ich noch von Champions League Segeln in St. Petersburg, wo sie mit, ich weiß gar nicht für welchen Club die angetreten sind, also ich war damals für Bremen, für den WVH dabei und da waren Qualifier in St. Petersburg und sie ist mit ihrem Vater gesegelt und einem österreichischen Team und sie sind tatsächlich Dritter da geworden. Ich weiß, der Bayerische Yachtclub hatte gewonnen, wir waren Zweiter und ich erinnere mich noch, dass wir da mit drei Teams das dann gefeiert haben auf der Rooftop-Bar irgendwo in St. Petersburg. Also wenn total netter Abend waren, wo man jetzt heute denkt, mein Gott, wie lange, das muss ja Jahrzehnte her sein, wenn man sich jetzt nach St. Petersburg denkt. Wie auch immer, das war irgendwie total nett und seitdem besteht der Kontakt so ein bisschen und ich verfolge das jedenfalls, was sie da machen. Das ist ja, und dann sagt sie, hey, was meldet sich die auch nicht? Ich sag mal, fahrt ihr jetzt oder nicht? Und dann dauert das so ein, zwei Tage und Jahre, ich schon was gesagt. Und dann sagte, ja, sorry, ihr habt es gar nicht gesehen. Und dann kam an dem, ja, heute kommt eine Pressemitteilung, wir sind dabei und naja, wunderschön. Und da freue ich mich sehr für sie. Das ist ja für das Ganze, ist ein ganz junges Team zusammengewürfelt jetzt tatsächlich schon so ein bisschen, aber da hängt ganz viel Herzblut drin und ich weiß nicht, wie sie es nachher. Achso, die haben, genau, der Call war ja offenbar Genua.
Genua
ist damit eingestiegen und Genua ist doch auch, achso, ist doch das Ziel.
Ist der Zielort.
Genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich, oder hat dann auch mit dazu zu tun, dass die ein Interesse daran haben, dass dieses Boot segelt. Ich glaube, sind auch zwei Italiener auch jetzt mit dabei. Dann haben die so einen italienischen Aspekt dabei. Und dann macht das für die auch Sinn, über das Rennen vorher zu berichten. Das sind ja immer so Business-Aspekte, die dann auch mitspielen. Ja. Und ja.
Aber ist ja auch spannend. Im Prinzip ist die ganze Offshore-Segel sind ja ein bisschen jetzt geteilt zwischen den Imokas, wo alles voll durchfinanziert ist, für 4 Jahre meistens komplett. Ja, Neubauten ohne Ende. Und dann haben wir hier diese krassen Startschwierigkeiten der One Designs. Die ja wirklich kaum eine Kampagne auf die Beine gekriegt haben. Also da mussten ja wirklich alle kämpfen. Und im Prinzip haben auch alle Teams von den One Designs erst kurz vor Weihnachten wirklich bekannt gegeben, dass die wirklich, oder gesagt, dass die mitsegeln. Das ist schon alles noch in Sternen. Also 4 Wochen vorm Import Race wusste man noch nicht genau, wer jetzt wirklich mitsegelt. Finde ich jetzt schon faszinierend, dass es halt irgendwie doch diese krasse Trennung einfach gibt. Dass halt irgendwie der Mannschaftssport, also, in Anführungszeichen, die Imokas segeln ja auch mit Mannschaft, aber im Prinzip ist halt irgendwie der ganze Fokus der Sponsoren liegt komplett auf der Imoka-Klasse, aber trotzdem bekommt die Imoka nur 5 Boote in den Start beim Ocean Race.
Ja, das ist, glaube ich, schon, wir haben es ja nun wirklich verfolgt, also, ja, das ist ja schon ein krasser Eiertanz gewesen, seitdem Volvo da ausgestiegen ist und die hatten echt zu kämpfen und wie gesagt, man hat eigentlich auch schon gedacht, das ist ein Abgesang, das wird nichts mehr und ob das jetzt wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob es anders gelaufen wäre, wenn man jetzt nicht diesen Move gemacht hätte und zu den Imokas gewechselt wäre, ne? Das hat natürlich, ist auch, jetzt sagt man, okay, sind 5 Boote dabei. Ja, hat das jetzt wirklich geklappt? Also heute gab es nochmal eine Pressekonferenz von Boris Herrmann aus Alicante, wo man konnte leider nicht so viel verstehen, weil der Ton nicht funktioniert. Aber da wurde das natürlich auch nochmal thematisiert, dass sie jetzt nun alle hoffen und auch gerade Boris, der ja wirklich sehr dafür gepusht hat. Also man muss ihm schon sagen, dass dieses Projekt überhaupt und dass dieses Ocean Race überhaupt stattfindet, hat wirklich auch mit seiner Person zu tun.
Auf jeden Fall. Er war ja der Einzige, der von vorher gesagt hat, ich segle auf jeden Fall mit.
Genau.
Der Rest der Teams so, ja, ich weiß noch nicht so genau.
Genau. Und dann nicht nur das gesagt hat, weil natürlich hat er andere Interessen, aber dann auch wirklich aktiv in der Klasse dafür geworben hat. Ich weiß nicht, als ich noch in Lorient war, mit dieser Vorregatta, da wurde das schon klar thematisiert. Also wenn er hat dann zwischenzeitlich wirklich einen Brandbrief geschrieben an die Klassenmitglieder oder die potenziellen Teilnehmer. Sag mal, ihr müsst jetzt mal machen, sonst wird das nichts. Und dann ist es immerhin zu ein paar Meldungen gekommen und ich muss sagen, immerhin Also es sind zwar nicht viele, 5 Boote, aber es hätte ja auch sein können, dass, was ich, Boris da mitsegelt und dann noch irgendwie so eine Uraltkiste und noch ein Nichtfäuler und dann, also total durcheinander, wo man direkt gewusst hätte, oha, das wird gar nichts. Aber die Boote sind ja jetzt durchaus, ist das spannend. Es war auch ein total wichtiger Move, da diese nicht eben nach Asien wie gehabt zu fahren, sondern eben diese Southern Ocean Etappe voll auszuführen. Dadurch haben die Teams, die natürlich Vendée Globe als großes Ziel haben, die Chance, diese Etappe wirklich zu testen, wo sie normalerweise nicht hinkommen, in diese ganz speziellen Wellen im Southern Ocean, wo die Designer nur ihre Computer erweitern, wo sie natürlich keine Teststrecke haben bisher. Und das ist jetzt im Grunde das große Argument, warum die Teams, auch die anderen Teams, das Ocean Race mitsegeln, mit dem Hintergrund, okay, das ist wirklich ein valider Test für die Vendée Globe. Wie funktioniert meine Konstruktion? Und dadurch macht das jetzt im Grunde Sinn.
Ja.
Also ich bin da sehr gespannt und dieses, klar, diese Volvo 65er, die Boote gibt es halt und es sind jetzt auch ein paar Teams dabei, ist natürlich auch spannend, aber das wird schon, das hat man auch schon beim Import Race gesehen, da gab es kaum Verschiebungen und da ist jetzt im Endeffekt die alte, ich glaube, es ist die alte Mapfre, ne, die von dem tatsächlich eigentlich polnischen Team am Leben gehalten wurde, als da war auch mal Bo Becking irgendwie eigentlich dabei am Anfang. Also die wollten schon richtig was aufbauen. Im Endeffekt haben sie jetzt nachher da zwei sehr erfahrene Spanier mit dabei. Pablo Arrate ist da der Skipper, der auch schon Mapfre, ich glaube, 2-3 Mal gesehen. Der war zumindest Zweiter schon beim Ocean Race, beim letzten, glaube ich. Naja, und die haben einen tollen Start gefahren, sind einsam vorne weg. Und sind tatsächlich, aber das ist tatsächlich auch ein bisschen krank. Okay, das sagt jetzt eher was über das Format aus, weil die als Einziger das Zeitlimit geschafft haben in diesem Rennen. Sie haben 6 Punkte und alle anderen sind bei 0 gewertet. Und das hat man in der Bundesliga auch schon öfter, dass dann, wenn der Erste halt einen kleinen Vorsprung hat und dann vorne noch mit ein bisschen Wind ins Ziel segelt und hinten alles zusammenbricht, dann kommen eben diese Riesenabstände zusammen. Aber ich glaube, da ist schon ein Riesenleistungsunterschied zwischen den Teams, auch wenn die Besten also weit von dem noch entfernt sind, was damals eben Dongfeng war oder Brunel und die großen Teams, die das ja bis zum Ende auf höchstem Niveau ausgefochten haben. Ja. Das werden wir diesmal nicht sehen. Schade, aber ich glaube, das beste Beispiel ist tatsächlich, am Anfang war ja dieses Mirpuri-Team, was ja auch durch eine Stiftung finanziert wird, ganz, ganz hochwertig. Da war ja Joan Richomme wird er, glaube ich, ausgesprochen. Der hatte da ja als Skipper angeheuert, also einer der großen Einhand-Spezialisten, der auch gut die Ruhm auf der Class 40 jetzt schon wieder zweite Mal gewonnen hat diesmal. Und der war da als großer Skipper und es hieß so, ey, das ist jetzt so mein, nicht Coming Out ist das falsche Wort, aber meine große Chance halt aus der zweiten Reihe in die der Class 40 sich da vielleicht in die vorderste Reihe der Imoca-Profis vorzustoßen und jetzt mit so einem Projekt, was ja auch Charles Cotrelier, ich meine, der hat das vorher Dongfeng damit gewonnen und ist jetzt der krasse Ultimskipper, ne, auf dem Trimaran. Ja, und dann war er plötzlich aber wieder verschwunden von diesem Boot, weil ohne Mitteilung eigentlich auch und dann hieß es, ja, okay, er hat jetzt das Geld für eine eigene Vendée Globe Kampagne, also er hat sich da rechtzeitig von entfernt, da merkt man schon, okay, der sieht, das wird nicht das große Ding wie beim letzten Mal, wie bei Cotrelier, das ist nicht mein Karrieresprung, sondern das reißt mich da eher runter, schnell das sinkende Boot verlassen. Und bei ihm hat das gerade noch wirklich perfekt gepasst. Er hat einen super Sponsor damit, Paprec, glaube ich. Der wird einer der Favoriten sogar sein beim nächsten Cup. Beim nächsten Vendée Globe. Aber diese 65er, die Klasse, ich will jetzt nicht sagen, ist tot. Es sind natürlich One-Design-Boote. Und besonders das interessiert, was das österreichische Team natürlich macht. Sie sind natürlich auch sehr schlecht vorbereitet. Ich weiß, beim letzten The Ocean Race Europe haben sie sogar die erste Etappe gewonnen, was sensationell war. Aber nachher sind sie dann doch, glaube ich, auf dem letzten Platz gelandet. Und bis man dann nachher hörte, ja, denen fehlte auch das Geld, um überhaupt so einen großen Spinnaker dabei zu haben. Ja. Und auch das wird jetzt einige von den Teams, von den besseren bestimmt, die haben dann neue Segel drauf. Ich glaube, die Österreicher, weiß ich nicht, ob die auch neue Segel haben. Also das ist nicht mit gleichen Waffen, wird das nicht ausgefochten, obwohl die Boote ja eigentlich gleich sein sollten, aber einige sind da schon ganz schön runtergeritten von den Kisten und
ja,
wir sind gespannt.
Ja, warten wir mal ab. Also ich glaube auch, dass es allgemein schwer ist, das ganze Ding zu finanzieren. Also auch Sponsorengelder sind, glaube ich, auch ausgeblieben dieses Mal, auch fürs Ocean Race selber. Ich war ja im Sommer in Alicante.
Stimmt.
Da war ich auch kurz in dem Ocean Race Museum, was da aufgebaut worden ist. Das war auch so ganz nett eigentlich gemacht, so ein bisschen Geschichte des Ocean Races dargestellt, dann so ein paar Sachen aus den Booten da reingestellt. Und natürlich, in Alicante hast du überall auch irgendwie so Hinterlassenschaften, würde ich sagen. Also da steht überall mal so ein Ocean Racer rum auf der Straße irgendwo und gammeln langsam vor sich hin. Also auch die alten, ein paar alte 70er sind da auch und noch die ganz alten 60er auch noch hier und da. Und also, aber ist halt. Ja, man muss sagen, Alicante ist ein bisschen Ocean Race Stadt oder Volvo Ocean Race Stadt. Ist ziemlich geprägt davon. Dann war ich auch mal ganz kurz in dieser Zentrale drin. Da kennst du ja auch dieser Raum mit dem großen Bildschirm an der Wand und so, wo früher mal Frostart stand und dann irgendwelche Updates gegeben hat und so. Da war ich auch mal ganz, war schon cool, da mal drin zu stehen, irgendwie in diesem, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt eigentlich, dieser. Auch der Raum,
Race Control, ist einfach,
oder? Race Control Raum. Sah schon sehr geil aus, aber man hat auch gesehen, da ist auch ein bisschen die Zeit stehen geblieben, weil die ganze Ausrüstung und Technik war alles schon irgendwie 10 Jahre alt, mindestens ein bisschen veraltet, überlag Staub drauf und so. Und da habe ich auch schon gesehen, okay, gut, es wird wohl nicht mehr so ein Ocean Race werden, wie wir es schon früher kennen, aber das ist einfach nicht so.
Also das, wenn du das jetzt so sagst, erinnere ich mich ja auch, ich war damals ja noch als, was war das für ein Hype, als Puma dazu stieß, ne, wenn ich erinnere, da waren wir, ich auch da unten viele Geschichten, gerade mit Puma, das war der deutsche Aspekt und dann in diese, was da Puma für eine, also sie haben da selber, glaube ich, 5 Container aufgestellt, so eine eigene Welt aufgebaut und waren da im Endeffekt, glaube ich, sind die zweimal Zweiter geworden? Ne, beim einen hatten sie doch sogar ein Maspo, wie auch immer, das war ja ein total dramatisches Rennen auch und mit, sag mal, Deutsch, Puma wollte ja auch in die Offshore-Segelbekleidung, ich weiß noch, der Chef war selbst da vor Ort und musste, hatten wir dann auch erzählt, dass er wäre zwar eigentlich Leichtathletik, aber Segeln fände er ja auch ganz gut und ich sage, ja, und dann steigt jetzt Puma voll ins Offshore-Race-Bekleidung, ja, natürlich, das ist ein Riesengeschäft für uns, hast du jetzt nochmal irgendwie Puma-Bekleidung, Ölzeug gesehen, das war dann,
hat dann gehalten,
das war dann relativ schnell dann irgendwie weg mit dem Chef dann damals aus, hängt ja dann oft an einzelnen Personen, aber war natürlich eine tolle Geschichte mit Ken Reed damals mit dabei und aber ja, es ist halt schon einfach ein bisschen länger her und na nun, wer weiß, wenn das jetzt ein Erfolg wird, und das war, wie gesagt, auch eben in der Pressekonferenz, ich kann mir das schon vorstellen, wenn die jetzt sagen, wow, das wird ein tolles Rennen, die Boote sind relativ eng beieinander, keiner weiß eigentlich vorher, wer wirklich gewinnt, und das wird spannend, warum soll das nicht beim nächsten Mal auch erfolgreich sein? Zumal Boris prophezeite, dass eins der Boote, die jetzt da teilnehmen, eins der 5 Boote, auch bei der, dass er das auch bei der Vendée Globe unter den Top 3 erwartet. Hat er sich gesagt, dass er das ist. aber natürlich, die gehören ja zu den Top 3 dazu und wenn sich das oder zu den Top-Booten der Vendée Globe, auch zu den Skippern dazu, Escoffier, Meilhard, das sind ja alles die großen Namen, dann kann das natürlich Beispiel natürlich Schule machen und dann vielleicht kommt da so ein Rhythmus raus, dass man erst eben die Ocean Race macht mit Crew, sich ein Boot dafür baut und das gleiche funktioniert dann bei der Vendée Globe, dann ist es der Trainingseffekt, den das im Grunde hat und dann ist einfach die Kampagne erfolgreich und das wäre natürlich ein Beispiel, was auch dieses die Ocean Race halt total befeuern würde.
Ja, müssen wir mal
Abwarten.
Abwarten, wie es so wird, wie sich die Boote schlagen. Nicht, dass sie alle auseinanderfallen, irgendwie im Southern Ocean, was wir jetzt nicht hoffen.
Die werden wahrscheinlich dann in dem Moment beim Kiel-Flyby, ne? Wenn sie dann in der Innenförde da um diese Tonne drehen, dann werden sie sich alle ineinander wickeln oder
weiß oder ich. Irgendwo auflaufen, weißt du, das war ja auch, vor 15 Jahren oder so in Schweden oder ja, Dänemark. Ich weiß, in Schweden war es, glaube ich.
Schweden, ne? Ja, auf so eine Schere, ne? Auf
eine Schere sind sie drauf gedonnert.
Letztes Video nochmal gesehen, voll drauf gedonnert irgendwie. Und man, die sind ja auch, okay, das war da, aber das Schlimmere war ja noch das Ding da bei Martinique, ne, wenn ich erinnerst, da Vestas, weißt du?
Ja, das war nicht Martinique, das war Mauritius.
Nicht Martinique, richtig, Mauritius, ist also ähnlich.
Das ist das andere Martinique, genau.
Wo die da mit Vollgas dann auf die Felsen, Gott sei Dank, da kein Mensch irgendwie zu Schaden kam, ja. Aber im Endeffekt, dass natürlich hoch und runter diskutiert wurde. Ich erinnere mich noch an meine Diskussion mit Bobby Schenk, der sagte, kein Wunder, aber weil die sind ja alle so doof, die Regatta-Segler da. Nein,
ja, genau.
Ich will es jetzt nicht, es ist sehr, sehr verkürzt.
Klar, gut. Wir gehen mal ganz kurz einen kurzen Ausblick darauf, was eigentlich so passiert beim Ocean Race. Also, Start ist am 15. Januar, es ist ein Sonntag. Die Seglerinnen und Segler segeln dann von Alicante aus durchs Mittelmeer, durch die Straße von Gibraltar zu den Kapverden. Da trennt sich die Flotte, wie gesagt. Und die Imokas segeln dann von den Kapverden los am 25. Januar. Das ist ein Mittwoch, auch seltsam. Segeln dann nach Kapstadt, werden dort so Mitte Februar erwartet. Und segeln dann in der großen Etappe von Kapstadt durch den Southern Ocean um Kap Horn bis nach Brasilien. Und ich glaube, diese beiden Etappen sind so die spannendsten Etappen. Und da sehe ich ja zum Beispiel auch Sani Boyke mit, die dann bei Kevin Escoffier an Bord geht, auf den Kapverden. Und das ist für sie auch so ein großer Schritt. Jetzt, sie hatte quasi eben erst ihre Offshore-Karriere begonnen und segle ich jetzt gleich das Ocean Race mit und auch gleich im Southern Ocean. Also das ist natürlich.
Fährt sie beide Etappen mit? Also,
ja, beide Etappen.
Krass. Ja.
Und das ist natürlich für sie ein unglaublicher Sprung und vor allem auch ein riesiger Erfahrungsschatz, den sie jetzt sammeln kann, auch für ihre geplante Vendée-Kampagne in 4 Jahren. Also schon geil.
Ja, was mich, da finde ich auch, dass, ich meine, sind ja einige Frauen auch offshore erfahrungsmäßig jetzt bei den Teams da eingegliedert worden, dann ist die eine mal wieder weg, die, also ich komme auch ganz durcheinander, aber viele werden dann eben teilweise für die kurzen Etappen da mal eingeplant halt, ne, und dass Sani dann aber tatsächlich die Königsetappen mitsegelt, das wundert mich schon und auch ein ganz toller Boost. Ich frage mich ja tatsächlich immer noch, oder es ist nie so richtig kommuniziert worden, Boris duckste da auch so ein bisschen rum und sie auch, weil sie war ja eigentlich am Anfang sehr Malizia. Eng mit Malizia verbandelt und da haben sich auch zusammen, ob da irgendwas schief gelaufen ist. Jedenfalls wäre das ja eigentlich der logische, die logische Verbindung gewesen, ne? Im Nachhinein. Aber ist ja egal. Im Endeffekt ist das für sie auch nach der Figaro-Erfahrung, die ja auch erstmal mühsam war diese Saison, aber das ist der totale Boost. Also egal, was da passiert, ob sie da jetzt ob die da jetzt gewinnen oder nicht, was auch immer. Es gibt eben nicht so viele Frauen auf der Welt, die auf dem Niveau quasi um die Welt gesegelt sind. Das ist der einzige Nachteil. Also das ist der einzige Grund dafür, dass sie auch teilweise eben bei den Profi-Projekten nicht so mitsegeln, weil Stärke und Brain ist meist völlig ausreichend, nur die Erfahrung fehlt halt oft oder den meisten. Ja. Und deshalb ist ja so eine wie Annie Lush eben bei jetzt bei Standeck an Bord, weil die ja auch schon, glaube ich, 2 Wochen auch schon jetzt noch, die ist im Wert schon ganz hoch oben angesiedelt, weil die einfach eine der wenigen ist, die das schon so oft gemacht hat, oder eine wie Sam Davis jetzt natürlich. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und für Sani ist das natürlich auch wirklich stark und könnte der absolute Boost sein. Bin gespannt, wirklich.
Ja, drücken wir mal die Daumen. Dass sie noch auch Lust hat, weiterzumachen. Ich denke, oh nee.
Ja, und da, jetzt fällt mir auch an, dass sie das gerade, dass sie das auch traut. Ich glaube, sie kommen ja an dem Punkt vorbei, wo
Nemo?
Ja, warte mal, jetzt, ich bin jetzt wieder, sie ist bei Bei wem? Sie segelt bei
Escoffier.
Escoffier, genau.
Ja, stimmt. Wo ne? Ja, gut.
Ich wollte gerade, ich habe gerade nochmal aufgepasst wieder, weil das ist doch der Kollege, der da schon ein Boot irgendwo auf dem Grunde des Meeres liegen hat, ne?
Genau.
In der Mitte auseinandergebrochen. Vielleicht, wenn es diesmal da wieder passieren sollte, dann haben wir wenigstens einen Onboard-Reporter an Bord, der das vielleicht aufnimmt. Bisher, wir haben ja zuletzt nur Zeichnungen gesehen, wie dieses Schiff offenbar auseinandergebrochen ist, also in der Mitte zusammengeklappt quasi. Also die beiden, nee, die Bug und Heck sind quasi hochgeklappt. Also
ja.
Schrecklich, will man sich gar nicht vorstellen.
Nee, will man sich nicht vorstellen, nee.
Aber naja, ich glaube mit 4 Leuten an Bord, beziehungsweise mit 5 mit dem Onboard-Reporter noch dazu, ist das alles auch alles noch ein bisschen safer, geht das noch vonstatten. Wobei man auch sagen muss, viele erwarten ja auch, klar, in dem Crew-Modus pusht du so ein Boot natürlich mehr. Mhm. Und ob das die Boote jetzt alle auch aushalten? Ich hoffe nur, dass da alle heil rumkommen, weil das nicht nur jetzt, dass keiner zu Schaden kommt, natürlich, ohne Frage, aber auch für die Spannung. Also wenn da nur ein Boot jetzt schon ausfallen würde bei den ersten Etappen, dann
wird's schon langsam,
dann bist lang, du schon, ja. Bist du nur noch mit 4 Booten. Oh, also 5 ist schon mühsam, ne? Aber das kann dann ganz, ganz zäh werden. Naja, wir drücken die Daumen.
Wir drücken die Daumen.
Was uns erwartet.
Wir werden berichten. Ja. Wir werden dabei sein. Also nicht dabei an Bord, aber wir werden berichten, wie es an Bord aussieht.
Ja, man könnte sich doch mal da reinschmuggeln, Ebi. Hättest du nicht Bock, das so als blinder Passagier, so eine Southern Ocean-Etappe im Vorschiff?
So, ja, genau, schon im Vorschiff.
neben dem Kohlefaser-Klo, da muss ja irgendwo ein Loch sein oder so.
Oha. Ich glaube, die haben nur ein Eimerchen, oder?
Ja, nee.
Ich weiß, also ich glaube, nee, auf den Ocean Race gab es wirklich so ein Carbon-Ding. So
ja,
ein,
ja,
so
eben. Ding.
Aber ich glaube, auf den Boris hatte ja immer den Eimer, wo Pup drauf stand.
Du hast recht, aber ich habe jetzt gerade, ich war
wo auch Greta drauf musste.
Ich war ja auf der Kiste von Robert drauf, da unten in dieser Kohle, irgendwann, als ich dann von Bord runter musste, habe ich irgendwo meinen Rucksack gesucht, vorne bin ich rumgekrabbelt in diesem Dunkel, habe ich mein Handy noch mit Handytaschenlampe versucht, dieses Ding zu finden, was dann irgendwo zwischen diesen Stringern und Spanten und total dunkel irgendwo runtergerutscht war. Aber da hätte ich ja eigentlich auch mal, habe ich doch ein Klo gesehen oder nicht? Nee, warte mal. Ja, irgendwo. Ich glaube, es ist eins dabei.
Gut, doch. Am nächsten Aufenthalt auf einem Imoca wird Carsten mal das Klo aufsuchen.
Wollen wir nochmal sehen.
Und dann berichten.
Genau, wie sich das mal antesten.
Ja, genau. Mit diesen Worten verabschieden wir uns von der ersten Episode im neuen Jahr und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, dann mit News vom Ocean Race. Genau. Wahrscheinlich wieder, ne?
Schauen wir mal. Denke ich mal.
Jo, wissen wir mehr. Tschüss.
Das war der Segelreporter Podcast. Produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz. Schnitt Björn Jonas.
Ich kann es nicht mehr stoppen. Nee, es geht wirklich nicht.
Hä? Okay.
Du kannst auch nicht stoppen, oder? Du hast da kein Button oder so.
Ach so, wenn ich mal drauf, habe ich hier irgendwie was?
Müsste oben links sein im Fenster.
Ich habe jetzt hier, ach so, dieses,